Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich lese eine Ostergeschichte aus dem Johannesevangelium im 20. Kapitel. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt habe. Liebe Gemeinde, er hatte alles verändert, dieser Jesus von Nazareth. Er hatte ihr Leben verwandelt, um 180 Grad gedreht. Unheilbar krank war sie gewesen, vielleicht psychisch krank, von bösen Geistern besessen, so erzählt es der Evangelist Lukas. Da hatte er sie von den Dämonen befreit, hatte ihr Gesundheit und Lebensfreude zurückgegeben. Fortan hatte sie sich kein Leben mehr vorstellen können, das nicht mit ihm verbunden war. Sie hatte sich ihm angeschlossen, war mit ihm, den Jüngern und einigen anderen Frauen durchs Land gezogen. Und da sie aus der reichen Hafenstadt Magdala stammend begütert war, hatte sie ihn freigebig mit Geld und Gut unterstützt. So sah nach dem Bericht des Evangelisten Lukas der Anfang der Beziehung zwischen Maria Magdalena und Jesus aus. Und so hatte sie sich entwickelt. Wie lange Maria mit Jesus und den Jüngern herumzog, wird nicht erzählt. Was aber erzählt wird, und zwar von allen vier Evangelisten, ist, dass sie bis zum Ende dabei war. Am Karfreitag, als der Zwölferkreis sich in alle Richtungen aufgelöst hatte, waren die Frauen in der Nähe Jesu geblieben, an der Spitze und immer als Erste genannt, Maria aus Magdala. Sie hatte die schreckliche Todesszene mit angesehen. Und Maria hatte dann, so erzählen es die Evangelisten Markus und Matthäus, zusammen mit einer anderen Frau die Beerdigung im Garten Josefs von Arimathia beobachtet, um zu erfahren, wo sein Leichnam lag. Am nächsten Tag würde sie wiederkommen. Auch von dem toten Jesus wollte sie nicht getrennt sein. Er hatte ihr Leben verwandelt. Ein Leben ohne ihn, unvorstellbar. Liebe Gemeinde, keine Frau kommt im Neuen Testament so häufig vor wie Maria aus Magdala. Da ist im Neuen Testament von verwirrend vielen Marien die Rede. Maria, der Mutter des Jakobus, Maria, der Schwester der Martha, Maria, der Frau des Klopas und die andere Maria. Und natürlich von Maria, der Mutter Jesu, die eine ganz besondere Rolle spielt. Aber keine dieser vielen Marien wird so oft genannt wie eine Maria unseres heutigen Predigttextes. Sie ist nicht durch irgendwelche Verwandtschaftsbeziehungen als Mutter, Schwester oder Ehefrau definiert, sondern einfach durch ihren Herkunftsort. Maria aus der Stadt Magdala, Maria Magdalena. Eine Frau, die für sich selbst steht, mit eigenem Kopf und eigenem Geld. Eine Frau, die sich einem Mann anschließt und mit einer Männergruppe herumzieht. Diese ungewöhnliche Frau hat schon früh den Wunsch geweckt, mehr über sie zu wissen. Ein in Ägypten gefundenes Maria-Evangelium aus dem 2. oder 3. Jahrhundert machte sie zur engsten Vertrauten Jesu, die besonderer Offenbarungen gewürdigt wird. Was Petrus, der die religiöse Vorrangstellung seines Geschlechtes bedroht sieht, mit Argwohn betrachtet in diesem Evangelium. Das hinderte einige Kirchenväter nicht daran, sie als Apostolin der Apostel zu rühmen. Wirkungsvoller war freilich, dass Papst Gregor um das Jahr 600 Maria Magdalena mit der im Neuen Testament namenlosen großen Sünderin gleichsetzte, die Jesus die Füße gewaschen und ihn gesalbt hat. Die Sünde, so meinte man, war natürlich von sexueller Art. Das machte Maria Magdalena anrüchig, interessant und gab dem Mittelalter Stoff für ausufernde Legenden. Die Prostituierte, die zur Heiligen geworden war, auf Gemälden gern als barbusige Schönheit dargestellt, ein Pin-up-Girl früherer Zeiten. Das Image stand fest und so hießen bis ins 20. Jahrhundert hinein Häuser für gefallene Mädchen oft Magdalenenheime. Der Gegenwart blieb es vorbehalten, aus all diesen Fäden die haltlose Spekulation zu weben, Maria Magdalena sei die Geliebte und Ehefrau Jesu, inklusive Nachkommenschaft gewesen. In Dan Browns Bestseller Da Vinci Code millionenfach unter die Leute gebracht. Umso handfester ist der Katalog der Schutzbefohlenen, die auf diese Heilige zählen können. Maria von Magdala ist die Patronin der reuigen Sünderinnen und der Gefängnisinsassen, der Schüler und Studenten, der Winzer und Weinhändler, der Handschuhmacher und warum nicht auch der Friseure. Ein großer Jahrmarkt der Fantasien und Projektionen. Für jeden etwas. Doch wie weit entfernt von der Maria Magdalena des Neuen Testaments. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Kein Weinen über diesen oder jenen Verlust, diesen oder jenen Schmerz, sondern das hemmungslose Schluchzen eines Menschen, dem alles zusammengebrochen, dessen Lebensmittelpunkt zerstört, dessen Zukunft ausradiert ist. Ihr Leben war so ganz und gar mit diesem Jesus verbunden gewesen. In seinen Worten und Taten hatte sie den Anbruch des Reiches Gottes erlebt. Das war vollendete Gegenwart, das war Zukunft. Und nun seit 2 Tagen alles vorbei. Er war tot. Offenbar war alles eine große Täuschung gewesen. Die Heilung, ja, immerhin, das war eine reale Erfahrung. Aber mehr als eine Heilerbegabung hatte dieser Jesus offensichtlich nicht besessen. Dass er der Messias gewesen war, mit dem die Gegenwart Gottes selber kam, eine Fata Morgana, Illusion. Und dennoch kann sie von ihm nicht lassen. So grenzenlos die Enttäuschung, sie muss doch an dem festhalten, was von ihm übrig geblieben ist, seinem Leichnam, seinem Grab. Und nun kommt der nächste Schlag, der Leichnam ist nicht mehr da. Die Grabhöhle ist leer. Merkwürdigerweise macht es sie in keiner Weise stutzig, dass in dem Grab 2 Engel sitzen. Dass sie von den beiden sogar angesprochen wird, weckt bei ihr weder Staunen noch Schrecken. Maria ist ganz und gar auf das gähnende Grab fixiert. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Ihr Jesus an einem unbekannten Ort verschleppt. Was sollen angesichts dieses Jammers weißgekleidete Engel schon bedeuten? Liebe Gemeinde, Sie werden bemerkt haben, welche andere Rolle die Engel hier spielen als in den Ostergeschichten der übrigen Evangelien. Dort lösen die Engel Furcht und Schrecken aus und sie spielen eine tragende Rolle. Sie sind es, die den Frauen die Botschaft von der Auferstehung verkündigen. Hier bei Johannes spielen sie gar keine Rolle. Sie sind nichts als Staffage des gähnenden Grabes. Und so fällt ihnen auch nichts anderes ein, als Maria zu fragen, warum sie denn weine. Eine Frage, die der armen Frau gleich noch einmal gestellt werden wird. Doch gerade so haben die Engel eine Bedeutung. Die banale, geradezu überflüssige Begegnung mit ihnen weist voraus auf jene Begegnung, auf die es ankommt. auf Marias Begegnung mit Jesus selbst. Nur und erst hier geschieht das Entscheidende. Demgegenüber ist der Auftritt der weiß glänzenden Engelsgestalten eine bloße Episode. Maria wendet sich ab und lässt die beiden sitzen. Sie wendet sich ab, um den Garten zu durchsuchen. Sie muss den Platz ausfindig machen, an den man Jesu Leichnam gebracht hat, um ihn zurückzuholen. Doch kaum hat sie sich umgedreht, bemerkt sie, dass sie nicht allein ist. Vor ihr steht ein Mann, der sie aufs Neue fragt, warum sie weine. Doch statt die Frage zu beantworten, sieht sie ihre Chance. Da ist jemand, der sicher Bescheid weiß, ja, der vielleicht sogar selbst den Leichnam weggebracht hat, der Gärtner. Was nun folgt, ist eine der wenigen komischen Szenen des Neuen Testaments. Maria Magdalena, die Monate, wenn nicht gar Jahre lang mit Jesus herumgezogen ist, ihm zugehört und mit ihm gesessen hat, verwechselt ihn mit einem Gärtner. Gemälde, auf denen diese Szene dargestellt ist, geben Jesus oft Gartengerät in die Hand. Jesus mit Hacke, Spaten und Rechen, sah er nicht tatsächlich wie ein Gärtner aus? So ein Moment des Nichterkennens begegnet in vielen Ostergeschichten. Das ist bei den beiden Jüngern von Emmaus der Fall, bei Maria aus Magdala und später bei Petrus, Thomas, Nathanael und anderen Jüngern am See Genezareth. Dieser Spannung von Erkennen und Nichterkennen entspricht die Weise des Erscheinens. Jesus kommt durch verschlossene Türen oder er verschwindet ganz plötzlich wieder, wie am Schluss der Emmaus-Erzählung. Er ist ganz leibhaft und er ist doch nicht an die Gesetze des Leibhaften, an die Gesetze von Raum und Zeit gebunden. Hier spiegelt sich das besondere, geheimnisvolle Wesen der neuen Existenz des Auferstandenen. Er ist der gleiche, leibhafter Mensch und zugleich ist da eine Fremdheit, weil er lebendig ist in einer anderen, neuen Existenz als Auferstandener, frei von den Gebundenheiten des Leibes. Doch dann, einen Wimpernschlag später, erkennt Maria ihn. Wie das? Sie sieht doch nichts anderes als zuvor. Sie sieht keinen anderen als den Fremden, den sie gerade noch für den Gärtner gehalten hat. Aber sie sieht anders. Sie sieht den Fremden anders, weil sie ihn hört. Hat also der Klang seiner Stimme ihr die Augen neu geöffnet? Offensichtlich nicht. Als er sie anspricht, Frau, was weinst du, wen suchst du, löst das nichts bei ihr aus. Es ist die Stimme des Gärtners, dem sie dann auch ihre Antwort klagt. Nein, was ihren Blick, was alles verändert, ist das, was sie nun hört. Ein einziges Wort. Maria. Hatte er sie eben noch distanziert angeredet, Frau, was weinst du, hört sie nun Maria. Er spricht sie mit ihrem Namen an. Der Hirte ruft seine Schafe bei ihrem Namen. Er muss gar nichts weiteres dazu sagen. In dieser Anrede liegt alles, was er für sie war. Zuwendung, Liebe, Gemeinschaft. Eine Zuwendung, eine Liebe, eine Gemeinschaft, die weit über das hinausging, was sonst mit Menschen und sei es auch den nächsten Menschen zu erfahren ist. Ein tiefes Getragen und Gegründetsein, eine unerschütterliche Gewissheit, in der Maria nichts weniger erlebte als die Gegenwart Gottes selbst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Nun erkennt Maria, dass er es ist, der vor ihr steht. Die überwältigende Innigkeit seiner Anrede lässt nur eine Reaktion zu. Er ist es, er lebt. Und Maria Magdalena tut einen Schritt auf ihn zu. Sie will ihn umarmen. Es geht nicht wie in der Ostergeschichte des ungläubigen Thomas darum, die Realität des Auferstandenen zu überprüfen. Maria zweifelt keinen Augenblick daran. Nein, im Überschwang der Freude will sie der wiedergewonnenen Nähe und Liebe mit einer körperlichen Geste Ausdruck verleihen, so wie es auch früher im Kreis um Jesus üblich war. Doch Jesus weist das zurück. Rühre mich nicht an. Warum diese Zurückweisung? Offenbar will Jesus Maria klarmachen, dass seine Gegenwart nun eine andere ist als vor dem Tod im alten Jüngerkreis. Er ist nicht aus dem Tod zurückgekommen wie Lazarus oder die Tochter des Jairus, die in ihr altes Leben zurückgekehrt sind und eines Tages wieder sterben werden. Mit seinem Tod am Kreuz ist sein altes irdisches Leben, das er mit ihr und den Jüngern geteilt hat, unwiderruflich zu Ende gegangen. Und damit ist auch die alte Art körperlicher Nähe vorbei. Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Jesu Verbot wird leichter verständlich, wenn man statt berühren ein anderes Wort wählt, das ebenfalls in dem zugrunde liegenden griechischen Verb steckt. Greife nicht nach mir oder versuche nicht, mich bei dir zu halten. Dann sagt der Maria in der Tat, versuche nicht, mich so bei dir zu halten, wie ich früher vor Karfreitag bei dir war. Ich bin derselbe, lebendig und gegenwärtig, das hast du gehört. Doch ich bin nicht mehr, als du jetzt siehst. Mein neues österliches Leben, in das ich jetzt eingehe, ist ein Leben bei Gott, jenseits aller körperlichen, raumzeitlichen Beschränkungen. Und wenn du mich so erfassen kannst, dann kannst du mich begreifen und halten. Maria Magdalena hat verstanden. Christus ist neue, lebendige Gegenwart, so wie sie es im Garten erfahren hat. Im Wort, in der Liebeserklärung des Auferstandenen. Kraft seiner neuen, österlichen Gegenwart ist sein Wort nun nicht mehr an die Begegnung an einen Ort in Jerusalem im Grabgarten Josefs von Arimathea gebunden, sondern es spricht uns überall an. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Maria Magdalena hat es begriffen. Sie lässt ihre Arme, die eben noch nach Jesus greifen wollten, fallen und macht sich auf den Weg. Sie hat einen Auftrag. Das, was sie erlebt hat, nicht für sich zu behalten, sondern es den versprengten Jüngern zu verkündigen. So legt sie das Fundament dafür, dass alle Welt, Tugendhafte und Verführte, Studenten, Winzer, Handschuhmacher und Friseure, dass sie alle dieselbe frohe Botschaft hören können. Und so ist sie in der Tat die Apostolin der Apostel. Eine Apostolin freilich, der es nicht auf ihre Rolle ankam, sondern ganz und gar auf ihre Botschaft, von der sie lebte und die sie weitergab. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und ruft uns, einen jeden und eine jede von uns, mit Namen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.